Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer beim Podcast Mikrofonierte Gedanken. Mein Name ist Reh Turnheim. Ich bin Vorstand im Internationalen Institut für Medien in Wien. Unser heutiger Podcast hat den Titel Geheim, gekauft, verlogen. Gast im Studio ist der Wiener Rechtsanwalt Dr. Oliver Scherbaum. Er vertritt gemeinsam mit einem Salzburger und einem Berliner Anwalt jenen Mann, der mit dem berühmt-berüchtigten Ibiza-Video zwei führende Funktionäre der FPÖ und eine ganze österreichische Bundesregierung zu Fall brachte. Das Ibiza-Video zeigt auch auf, wie so manche österreichische Politiker ticken und das Land unter sich aufteilen möchten. Die österreichische Heimat wurde zu einem Verkaufsschlager für nicht echte russische Oligarchennichten. Verurteilt wurde aber bisher nicht der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Haberer Johann Godenus, sondern Julian Hessenthaler, der die Affäre mit seinem Video an das Licht der Öffentlichkeit brachte. Der echte Job eines Wissenthaler. Hessenthaler wurde aber nicht wegen des Videos und seinen Folgen verurteilt, sondern unter einem fadenscheinigen Grund, Rauschgift vertrieben zu haben. Dieser Vorwurf dürfte nach Recherchen unseres Institutes konstruiert worden sein. Von wem, weiß keiner. Auch die liberale österreichische Tageszeitung Der Standard stellte in einer Überschrift die Frage: Schurke oder Held? Damit erging es Hessenthaler so wie Julian Assange, der auch unter dem widerlegten Vorwurf der Vergewaltigung zweier schwedischer Frauen in Großbritannien festgehalten wird.
Julian Hessenthaler ist in erster Linie mal ein Mensch, der es für wichtig erachtet hat, bestimmte politische Umstände, wie sie in Österreich geherrscht haben, der Öffentlichkeit nahezubringen. Ob man das und die Methoden, die er dafür angewandt hat, als gut befindet oder als kriminell befindet, das bleibt, glaube ich, jedem selbst überlassen. Tatsache ist, dass es, glaube ich, und das hat die Vergangenheit oder die letzten Ereignisse auch gezeigt, sehr wichtig war, was er gemacht hat, weil es doch die große Chance mit sich bringt, dass sich hier Zustände ändern.
Dann ist er weder kriminell noch Whistleblower, sondern ein Held?
Auch da, ob man das als Held bezeichnet, wenn jemand durchaus mit vielleicht nicht ganz rechtsgemäßen Methoden Dinge abhört und ans Licht bringt, das überlasse ich jedem selbst. Im Sinne einer Interessensabwägung für die Öffentlichkeit glaube ich doch, dass das, was er getan hat, sehr wichtig und gut war.
Jetzt gibt es einen anderen Whistleblower, der viel berühmter ist, Assange zum Beispiel, dem unter anderem auch kriminelle Handlungen vorgeworfen werden. Also er soll zwei Frauen vergewaltigt haben, es hat sich dann herausgestellt, das stimmt einfach nicht. Im Fall Hessenthaler soll Rauschgift im Spiel sein, er soll also Rauschgift verkauft haben. Und da ist jetzt die Frage, stimmt das oder ist das ebenfalls eine, sagen wir mal, eine Schutzbehauptung von irgendwelchen geheimnisvollen Kräften?
Also aus Sicht des Herrn Hessenthaler sind diese Vorwürfe allesamt konstruiert und stimmen einfach nicht. Tatsache ist, dass ein Gericht ihn schuldig gesprochen hat, bestimmtes des Delikts des Suchtgifthandels. Julian Hessenthaler bestreitet das und es bestehen wirklich erhebliche Zweifel an den Angaben von Belastungszeugen, an deren Glaubwürdigkeit, die sich auch im Verfahren massivst widersprochen haben. Also die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, die es bedurft hätte, aus meiner Sicht nicht vorgelegen hat.
Jetzt hat Hessenthaler eigentlich seinen Wohnsitz hier in Berlin und nicht so sehr in Wien oder in Österreich. Wurde auch in Berlin, glaube ich, verhaftet und dann nach Österreich ausgeliefert. Ist das eigentlich ein eigenartiger Vorgang in so einem Fall oder ist das zum Beispiel vergleichbar, warum ich das jetzt erwähnt habe, zwischen Schweden und Großbritannien im Fall Assange und in diesem Fall also Deutschland und Österreich?
Naja, Tatsache ist, dass die Justizbehörden ein massives Interesse hatten, nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos die Macher zu finden und über diese Macher auch an die Hintermänner, die man vermutet hat, heranzukommen. Dazu hat es, nachdem Julian Hessenthaler seinen Wohnsitz damals in Deutschland hatte, eines internationalen Haftbefehls bedurft. Und dieser internationale Haftbefehl wurde auf Basis von später dazugekommenen Zeugenaussagen, die eben einen Suchtgifthandel schon Jahre früher behauptet haben, geschaffen. Dass dann eine Auslieferungshaft passiert und überhaupt die Frage ist, ob man jemanden nach Österreich bringen kann, weil es ja hier um eine politisch oder einen politischen Einschlag handelt, das ist klar. Deswegen gibt es dann auch die Auslieferungshaft, aber die wurde dann letztendlich zu Lasten Julian Hessenthalers von den deutschen Gerichten entschieden und Julian Hessenthaler wurde dann auch nach Österreich ausgeliefert wegen dieses Suchtgifthandelsvorwurfs.
Plus des Vorwurfs des Urkundendeliktes.
Ja, dazu hat mein Mandant aber immer die Verantwortung übernommen. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Das ist, ich möchte jetzt nicht als Kavaliersdelikt bezeichnen, aber da wäre mit Sicherheit erstens einmal kein Haftbefehl möglich gewesen und schon gar kein internationaler Haftbefehl. Und zum anderen wäre hier auch keinerlei Gefängnisstrafe oder Ähnliches zu verhängen gewesen.
Wenn man wieder beide Fälle vergleicht, Assange mit Hessenthaler, so kommt man noch auf einen Fall oder ein Problem hin, nämlich das Problem der Belastungszeugen. In beiden Fällen scheint es so zu sein, dass die Belastungszeugen keine echten Belastungszeugen sind. Also bei den beiden Damen in Schweden hat sie herausgestellt, falsch. Wie schaut das bei Hessenthaler aus?
Ja, also das ist vielleicht besonders beeindruckend in diesem Verfahren. Ich sage es frei heraus, anfänglich wollte ich das Verfahren eigentlich nicht übernehmen, weil ich mit der Art und Weise, wie man hier vorgegangen ist, nicht einverstanden war. Aber umso länger ich mich mit diesem Akt beschäftigt habe, umso mehr war ich davon überzeugt, dass man dem Fallensteller Julian Hessenthaler selbst eine Falle gestellt hat. Und an diesen Zeugenaussagen, die ihn letztlich auch, wie soll ich sagen, überführt haben sollen, herrschen doch massive Zweifel. Da gibt es zum einen Zeugen, die bezahlt wurden aus dem Bereich des Glücksspielunternehmens, hohe Geldbeträge für Aussagen gegen Julian Hessenthaler. Es gibt Zeugen, die nachweislich ihn falsch belastet haben. Es gibt eine Belastungszeugin, die von der Soko Tape fünfmal einvernommen worden ist in deutscher Sprache ohne Dolmetscher, wo sich dann im Gerichtsverfahren herausgestellt hat, dass die überhaupt der deutschen Sprache gar nicht so mächtig ist, um eine Aussage tätigen zu können, weshalb man eigentlich einen Dolmetscher gebraucht hat und der war im Gerichtsverfahren dann auch dabei. Die Zeugen haben sich massiv widersprochen, sowohl was Tatzeitpunkt als auch Tatort als auch die Menge des übergebenen Suchgifts betrifft. Das hat das Gericht dann mit der fast schon kafkaesken Ansicht vom Tisch gewischt, dass gerade diese vielen Widersprüche zeigen würden, dass sich die Zeugen nicht abgesprochen hätten. Mit anderen Worten, umso widersprüchlicher Zeugenaussagen sind, umso glaubwürdiger sollen sie sein. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang aufzählen, was es noch für Auffälligkeiten in diesen Aussagen gegeben hat. Beispielsweise hat auch eine Belastungszeugin den anderen Belastungszeugen als notorischen Lügner bezeichnet, als jemanden, der unter Wahnvorstellungen und Paranoia leidet. Beide Belastungszeugen, massiv drogenabhängig, haben völlige Falschangaben gemacht, die auch im Verfahren wirklich aufgezeigt werden konnten und die auch das Gericht durchaus auch anerkannt hat. Aber am Ende des Tages hat man eben gemeint, am Ende des Tages würden alle beiden von Suchtgiftübergaben berichten und das sei für das Gericht ausreichend gewesen.
Und wer hat jetzt diese hohen Summen bezahlt? Also irgendeiner muss ja da ins Geldbörsel gegriffen haben und gesagt haben, da hast du Geld.
Das ist tatsächlich so, ist auch unbestritten. Ein österreichischer Medienunternehmer, der aus dem Bereich kommt des Glücksspiels, beziehungsweise hier konkrete Verbindungen zum Glücksspielkonzern Novomatic hat tatsächlich einem Belastungszeugen 50.000 Euro dafür gezahlt, dass er ihn mit belastenden Informationen gegen Julian Hessenthaler füttert. Dieser Belastungszeuge hat dann eine Vielzahl an Vorwürfen vorgebracht, wobei sich allesamt als unrichtig herausgestellt haben, allesamt mit der Einschränkung, dass natürlich die bloße Behauptung, jemand hätte einem anderen vor 3 Jahren Suchtgift verkauft, ohne dass man also wirklich hier einen Nachweis dafür hat, nicht widerlegbar ist. Das wäre so, wie wenn ich jetzt bei Ihnen behaupte, Sie hätten mir vor 3 Jahren Suchtgift verkauft an einem bestimmten Ort, wo Sie allenfalls gewesen sein könnten. Sie hätten keine Chance, das zu widerlegen.
neben dem rechtskräftigen, unter Juristen heftig diskutierten Urteil, dass Hessenthaler hinter die Gitter der Strafjustizanstalt St. Pölten in Niederösterreich und in die dortige Gefängniswäscherei brachte, bemühen sich seine österreichischen Anwälte, den österreichischen Whistleblower aus dem Gefängnis zu bringen.
Also zum einen, es ist nicht mein einziger Whistleblower-Fall. Ich habe einen ganz großen Whistleblower-Fall auch noch, der jetzt dann im Frühjahr in Salzburg verhandelt wird, wo es darum geht, Online-Betrug aufzudecken. Und mein Mandant, der also hier maßgeblich zur Aufklärung der Tat beigetragen hat, dem wird jetzt selbst der Prozess gemacht. Und das führt natürlich schon zu der Frage der Mandanten, ob man so etwas machen soll. Weil wenn man dann natürlich Whistleblower ist und man hier Dinge offenbart und am Ende des Tages wird man dann selbst Straftaten bezichtigt, dann kann man ja aus anwaltlicher Sicht nur jedem davon abraten. Das soll aber auch nicht das Richtige sein, denn oft, gerade bei Korruptionsdelikten, ist ja die einzige Chance einer Aufklärung die eines Whistleblowers, weil der Bestochene und der Bestecher ja in Wahrheit das bekommen, was sie wollen. Es gibt also kein Opfer, mit Ausnahme der Volkswirtschaft, und die kann für sich nicht sprechen. Deswegen glaube ich, wäre der Republik Österreich gut daran gelegen, hier für entsprechende Regelungen zu sorgen, dass Whistleblower auch wirklich für ihre Courage, die sie manchmal in den Tag bringen, auch belohnt werden und eben dann kein Verfahren haben können.
Jetzt haben sich sowohl der Europarat wie auch das Europäische Parlament sehr stark für Whistleblower, zumindest im Rahmen von Resolutionen, eingesetzt. Österreich ist damit beteiligt. Wir sind Mitglied des Europarates, wir sind Mitglied des Europäischen Parlaments. Wirkt sich das in irgendeiner Form in Ihrer Arbeit aus?
Na, offensichtlich nicht. Zum einen droht ja immer noch ein Vertragsverletzungsverfahren, weil wir diese Richtlinie nicht umsetzen. Und zum anderen zeigen ja gerade die Fälle Hessenthaler und anderer Menschen, die mit entsprechender Zivilcourage vorgehen, dass sie dann nicht gefeit sind, mit womöglich falschen Vorwürfen im Nachhinein dann zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ich habe immer schon bei Julian Hessenthaler von Anfang an darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren zeigen wird, ob es in Österreich möglich ist, Whistleblower oder Leute, die eben Missstände vor allem in der Politik aufzeigen, durch die Konstruktion oder das Aufstellen von Anschuldigungen dann aus dem Verkehr zu ziehen. Und wenn wir uns das Verfahren Julian Hessenthaler ansehen, dann muss man wirklich begründete Gefahr haben, dass das so ist.
Er ist der einzige Fall sozusagen außer Gudenus und HC Strache, die sozusagen übrig geblieben sind in der ganzen Ibiza-Geschichte, wenn ich das so richtig beobachtet habe, nicht? Könnte man doch sagen, oder nicht?
Ich würde es anders sagen. Also Julian Hessenthaler ist wahrscheinlich einer der wenigen oder womöglich überhaupt der Einzige, der im Zusammenhang mit dem gesamten Ibiza-Komplex bis dato verurteilt ist, rechtskräftig verurteilt ist. Wenn wir sehen, was aus dem Ibiza-Video und der Veröffentlichung des Ibiza-Videos tatsächlich ans Tageslicht gekommen ist und wie viele Ermittlungsverfahren ja jetzt auch noch anhängig sind, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob er der Einzige sein wird, der hier überbleibt. Es sind ja noch genug Verfahren anhängig. Und ich glaube auch, dass zumindest ein paar dieser mittlerweile ermittelten Vorwürfe zu Anklagen und womöglich auch rechtskräftigen Verurteilungen führen werden.
Jetzt vertreten Sie aber den Herrn Hessenthaler. Ist für Sie Österreich noch ein Rechtsstaat?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, das Vertrauen in die österreichische Justiz ist bei mir wirklich nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich bin davon überzeugt, dass wir sehr, sehr gute Richter haben, sehr, sehr gute Höchstgerichte haben. Aber wir haben auch tatsächlich ein Problem, das ich einmal vielleicht zugunsten der Gerichtsbarkeit mit etwas Überlastung rechtfertigen möchte. Ich glaube, dass es oft den Gerichten gar nicht möglich ist, sich derart konzentriert mit Fällen auseinanderzusetzen, wie es zum Beispiel die Verteidigung kann. Das ist ein wirkliches Problem, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man einmal in diese Schiene gekommen ist, dass es dann sehr schwierig wird, seine Unschuld zu beweisen.
Potsdam bei Berlin, Samstag, 26. November 2022. In der brandenburgischen Landeshauptstadt fand der letzte Anti-Heimat-Abend statt. Von und mit dem ehemaligen Politiker der deutschen Grünen, dem Theatermacher und Publizisten Thomas Ebermann und dem Leipziger Soziologen und Journalisten Thorsten Mense. Beim Anti-Heimat-Abend ging es, der Name sagt es schon, um den Begriff Heimat. Heimat markiert das Grundrauschen der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung. Kein Begriff siedelt so nahe an der Volksgemeinschaft an wie dieser. Er gehört den Rechten und ist ohnehin nur Statthalter in einer Zeit, in der Blut und Boden so ohne weiteres nicht mehr propagiert werden können. Oder doch, wie die kürzlich verhafteten Reichsbürger belegen. Aber auch die politische Linke hat so ihr Problem mit dem Begriff Heimat. Die Verwechslung des Menschen mit nicht umpflanzbaren Bäumen, die unentrinnbare Prägung durch Herkunft, die Liebe zu Gebirgskörperschaften, Brauchtum und die Eckkneipe oder das Restaurant, der Kampf gegen die Fremden und das Fremde, die Abscheu vor den Zersetzenden, all das findet sich auch im linken Heimatdiskurs. In diesem Rahmen der letzten Veranstaltung wurde nun im Potsdamer Kulturzentrum Freiland auch an das Schicksal von Julian Hessenthaler erinnert. Auch er zeigt die österreichische Variante des Heimatgefühls mit seinem Ibiza-Video auf und veranlasste den österreichischen Bundespräsidenten zu der Feststellung: So sind wir nicht. Doch hören wir in die Veranstaltung hinein.
Am 10. Dezember 2020 wurde Julian Hessenthaler als mutmaßlicher Drahtzieher des Videos in Berlin festgenommen. Davor war er bereits ein Jahr untergetaucht. Hessenthaler wurde nach Österreich ausgeliefert, obwohl sein Anwalt warnte, dass ihn dort kein fairer Prozess erwarten würde.
Trotz dürftiger Beweislage und dubiosen ZeugInnenaussagen wurde Hessenthaler im März 2022 wegen eines Drogendelikts zu 3,5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Seither sitzt er in St. Pölten.
Wir wollen diese heutige Zusammenkunft von HeimatfeindInnen zum Anlass nehmen, um zur Solidarität mit Julian Hessenthaler aufzurufen. Pakete kann man in seinen Knast leider nicht schicken, aber immerhin Briefe oder Geld spenden.
Und wenn ihr wollt, unterschreibt die Grußbotschaft an ihn, spendet und oder tragt euch in die Mailingliste ein, die vorne hier links ausliegt.
Freiheit für Hessenthaler.
Kommando Ibiza.
We're going to Ibiza!
Wir haben gerade die Solidaritätsaktion aus Potsdam uns angehört und sind wieder in Wien gelandet. Abschließende Frage. Glauben Sie, ob das der Herr Hessenthaler eigentlich wieder machen würde, oder ist es genug davon, dass er in der Wäscherei im Gefängnis Wäsche waschen muss?
Nein, also insofern kann man wirklich sagen, Julian Hessenthaler ist eine besondere Persönlichkeit, weil ich habe ihn öfters gefragt, nach all dem Ungemach, was ihm passiert ist, auch schon während des Verfahrens, ob er es nicht bereut, dass er das Ibiza-Video erstellt hat, und er hat mir gesagt, ganz ehrlich, trotz allen Ungemachs, ich würde alles genauso wieder machen, weil ich es einfach für wichtig halte.
Das war unsere heutige Ausgabe von Mikrofonierte Gedanken, ein Podcast zur Medienwelt, herausgegeben vom Internationalen Institut für Medien in Wien. Es verabschieden sich für die Redaktion Fried Turnheim sowie Tonmeister Benedikt Kasses. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie bitte gesund.